Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und ich weiß gar nicht, ob ich dieser elfen- und feenhaften Stimme gerecht werden kann, denn ich habe eigentlich eine ziemlich kräftige, ziemlich dunkle Stimme. Ich verrate euch jetzt mal was. Ich wurde tatsächlich so in der 6. Klasse gehänselt wegen meiner Stimme. Man hat mich immer Stimmbruch genannt und es war ganz schlimm. Also ich wollte immer diese wunderbare, helle, vielleicht sogar piepsige, und es ist nicht wertend gemeint, versteht mich nicht falsch, Frauenstimme haben. Weil das war das, was man halt hatte. Und und ich hatte halt immer schon so ein bisschen so eine dunkle Bauchstimme. Ja, und jedenfalls, aber das hat überhaupt nichts gerade mit meiner Interviewpartnerin Iris Jansen heute zu tun. Sie hat eine sehr weiche, sehr warme Stimme. Und ich habe mit Iris sehr intensiv über das Thema Weiblichkeit gesprochen. Was Weiblichkeit bedeutet, und zwar unabhängig davon, was vielleicht irgendwelchen Klischees entspricht, sondern wir sind zurück in der Zeit gereist. Wir haben uns gefragt, ja, wie war das eigentlich damals, als es das Matriarchat gab, das heißt, als die Frau mehr oder weniger an der Macht war? Was sind eigentlich die ureigensten Archetypen von Frauen? Was macht uns Frauen aus? Wir haben über die Periode gesprochen, also eigentlich ein wunderschöner Zeitpunkt im Monat einer Frau, denn wir sind nie mehr mit unserer Intuition verbunden als zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere Tage haben. Aber unser Körper ist dann ganz anders. Das heißt, der Körper hat auch andere Bedürfnisse. Auch darüber sprechen wir. Und was ganz schön war, Iris hat mich die Tage daran erinnert, wie sehr mein Körper das Tanzen vermisst hat. Und wir haben über den Fünf-Rhythmus-Tanz gesprochen, den wird es auch auf meiner Yoga-Reise geben. Und ich war endlich mal wieder selber im Five-Rhythm-Dance, habe gestern meinen ganzen Körper durchgeschakt, 3 Stunden lang, mit ganz, ganz unterschiedlichen Rhythmen. Und was ich daran wunderschön finde, ist, dass einfach der Körper irgendwann ganz loslässt. Die Atmung plötzlich einfach fließt und ich mir persönlich keine Gedanken mehr darüber gemacht habe, was ist jetzt der nächste Move. Im Five-Rhythmus-Tanz geht es auch viel darum, erstmal eine Bewegung so lange zu wiederholen, bis der nächste Impuls kommt. Und was ich auch sehr faszinierend an diesem Tanz finde, dass letzten Endes ganz, ganz viel in diesem Tanz in unserem eigenen Leben zu sehen ist. Das heißt, es gibt eine Phase, die nennt sich Chaos. Und da geht es dann darum, das Chaos auszuhalten. Das sind Rhythmen, wo der Körper erstmal gar nicht weiß, wie soll ich mich darauf bewegen. Und vielleicht auch mit der eigenen Hässlichkeit umgehen zu können. Also dieser Moment, diese Frage, hey, wie sehe ich gerade aus, das loszulassen und zu sagen, Mann, fühlt sich geil an oder hu, wie fühlt sich das denn an? Das fühlt sich aber ganz absurd an. Und den Körper auf eine ganz neue Art und Weise kennenzulernen. Ja, also Iris hat mich an ganz, ganz viel unterschiedliche, wundervolle Dinge erinnert in diesem Interview, die ich vergessen hatte. Und ich wünsche euch Frauen da draußen ganz, ganz viel Spaß. Sucht euch ein ruhiges Plätzchen, einen Ort, wo ihr einfach nur genießen könnt und euch so ein bisschen führen lassen könnt. Iris teilt auch einen ganz, ganz wesentlichen Abschnitt ihres Lebens mit uns und wie sie letzten Endes ihren Körper durch ganz unterschiedliche Methoden eigenständig wieder geheilt hat. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen beim Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und ich sitze hier mit Iris Jansen. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe Iris kennengelernt übers Yoga. Wir haben in einem Studio damals zusammengearbeitet. Und deine Reise ist sehr intuitiv. Heute hast du ein eigenes Unternehmen gegründet und machst Yoga-Reisen. Reisen zu einem selbst, zu dir selbst. Wir kommen aber dazu später, wie die Reise dahin gekommen ist und was natürlich auch deine Reisen ausmachen. Ich würde gerne so ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. Und zwar, woher es überhaupt gekommen ist, dass du dich mit Spiritualität, mit deinem Körper so intensiv auseinandergesetzt hast und letzten Endes auch gehört oder gelernt hast, auf deine innere Stimme zu hören.
Ich glaube, das Ganze hat schon sehr früh begonnen bei mir. Unbewusst, schon als Kind war ich immer so ein bisschen auf der Suche nach dem tieferen Sinn. Und dann bin ich so im Teenageralter so ein bisschen auf die falsche Bahn gekommen und habe, glaube ich, einfach durch familiäre Gegebenheiten so ein bisschen so eine schwere Zeit durchgemacht und habe eigentlich genau das Gegenteil gemacht, habe mich abgelenkt mit Partys und Drogen und über all die Jahre ist mir aber immer wieder bewusst geworden, dass das nicht der richtige Weg für mich ist und dass ich eigentlich ganz im Gegenteil auf der Suche nach Tiefgang und Sinn war und nach Wahrheit. Und das ist immer wieder aufgepoppt und mir wurde das bewusst, aber immer wieder habe ich mich zurückgezogen und mich betäubt und bin eher weggelaufen
davor. Ganz kurz, genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Wie hat sich das ausgedrückt? Also ich kann mir vorstellen, dass andere Frauen das vielleicht auch kennen, dass so Fragen immer wieder kommen und die drückt man weg. Kann ja auch durch viel Essen sein, durch was weiß ich, gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich abzulenken. Mhm. Aber wie war das für dich, dass du gemerkt hast, so diese Frage nach der Wahrheit oder was stimmt wirklich, dass die immer wieder sich so um die Ecke geschlichen hat? Wie hat sich das angefühlt oder was kamen da für Gedanken?
Ach, das waren ganz viele Momente. Also gerade in dieser extremen Zeit von Party und Drogenrausch war das wirklich jeden Sonntagmorgen, wenn man im Bett lag und nicht schlafen konnte, weil man noch so viel Drogen im Körper hatte. Und auf einmal war mein Bewusstsein so krass und klar und irgendwie war das wie so ein, als ob ich mich selbst sehe, von außen betrachtet. Mhm. Ganz schwer zu beschreiben, aber und das kam immer deutlicher und immer heftiger. Und letztlich habe ich das dann auch wirklich geschafft, mich komplett davon zu trennen, von dem Lebensstil, weil mir einfach klar geworden ist, das bin ich nicht. Weil diese innere Stimme immer lauter zu mir gesprochen hat, dass ich das nicht bin und dass ich da einfach nur weg muss und mich auf die Suche zu mir selbst begeben muss. Ich wusste noch nicht, was das ist. Ich weiß, ich kann mich nur noch an Momente erinnern. Ich habe alle möglichen Bekannte gehabt und hier und da mal einen Freund und immer wieder wurde mir auch von außen bestätigt, dass ich oberflächlich sei und ich keinen Tiefgang habe und das hat mich derartig gestört und gleichzeitig wurde mir aber auch klar, dass ich tatsächlich das nach außen hin so lebe und also mir wurde immer mehr bewusst, dass ich überhaupt nicht authentisch bin und ich gar nicht ich selbst bin und wusste aber auch nicht wirklich, wer ich bin, weil ich mich eigentlich nur die ganze Zeit vom Wahrhaftigen abgelenkt habe, glaube ich, durch das Ganze. Und dann, dann habe ich ein paar Jahre später, habe ich dann die Liebe meines Lebens kennengelernt. Und da hat sich das ganze Leben so ein bisschen angefangen zu wenden.
Mit der und Liebe auch. Ist sie heute verheiratet und nur 5 Monate schwanger. Genau.
15 Jahre ist das Ganze jetzt her. Ich glaube, ich war 21. Und
ist nicht schlimm, kannst weiterreden. Und das ist Leben, wenn ab und zu Geräusche kommen, lasst euch nicht irritieren.
Und das hat mich einmal komplett umgehauen und hat mir erstmal gezeigt.
Aber woher wusstest du, ich meine, das kann ich mir auch vorstellen, so dieses, die Liebe deines Lebens. Für manche ist das ja auch so ein Spruch. Woher wusstest du, dass es die Liebe deines Lebens ist?
Das ist ganz verrückt, aber ich habe das tatsächlich an dem ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, auch da stand ich komplett unter Alkoholrausch. Es war Christopher Street Day in Köln. aber es gab einen Moment, wo auch da wieder meine innere Stimme irgendwie ganz laut gesprochen hat. Und ich wusste ganz tief in meinem Herzen, dass das der Mann meines Lebens ist. Das klingt wirklich verrückt. Ich hätte auch nie geglaubt, dass sowas wirklich möglich ist. Aber das war wirklich so. Und auch wenn das Ganze drumherum überhaupt nicht danach ausgesehen hat in dem Moment, wusste das irgendwie mein Herz. Und jedenfalls hat es einfach geknallt zwischen uns. Und er war auch der Erste, der es geschafft hat, mal durch meine ganzen äußeren Hüllen so durchzudringen und hat mich wirklich sehen wollen. Also der hat wirklich auch mal gegraben und mal an der Oberfläche gekratzt und diese ganzen, das ganze Ego, was man ja irgendwie zu der Zeit nur gelebt hat, hat er geschafft zu durchbrechen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, beziehungsweise er hat sich so richtig in mich verliebt, als ich auch mal Schwäche gezeigt habe. Als ich wirklich ich selbst war und nicht die tolle Version von mir selbst gezeigt habe, sondern ganz verletzlich, ganz einfach menschlich auch war. Ja. Und da wurde mir bewusst, dass das auch liebenswert an einem Menschen sein kann und dass vielleicht vor allem das auch also ich glaube, ich habe mit ihm und mit Beginn dieser Beziehung wirklich auch begonnen, mich selbst nach und nach kennenzulernen, weil so eine Beziehung ist halt auch echt intensiv, man spiegelt sich, ne? Das ist extrem und gerade weil wir beide auch auf der Suche waren zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir durch Zufall irgendwann ich glaube, wir sind über ein Fernsehdoku über Osho, also Bhagwan, damals in den 70ern, auf Spiritualität aufmerksam geworden. Und es hat uns dermaßen fasziniert, dass wir uns begonnen haben, damit zu beschäftigen. Und zufällig gab es in Köln damals, oder gibt es heute noch, eines der größten Meditationszentren von Osho. Und da sind wir hingegangen und haben uns da einfach Hals über Kopf reingeschmissen und haben regelmäßig Meditationen mitgemacht. Und wer Osho nicht kennt, Oshos Philosophie war immer, dass der Mensch lernen soll, total zu sein und sich nicht anpassen oder irgendwelchen Dogmen unterlegen soll, sondern sich komplett entfalten in alle Richtungen seines Daseins. Und eben jeder Mensch ist individuell und genau das sollten seine Meditationen bewirken. Und deshalb sind diese Meditationen nicht nur still sitzen, sondern sehr aktiv und man durchgeht verschiedene Phasen der Meditation, aktive Phasen, in denen man sich extrem mit sich selbst konfrontiert und sich selbst begegnet und Gesichter und Facetten in sich selbst entdeckt, die man so noch nicht kannte. Und das war sehr spannend. Das hat,
ich wollte gerade sagen, es ist auch ein Geschenk, das mit dem Partner zusammen teilen zu können.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass das unglaubliches Wachstum auch für beide ist, sich halt auch zum Beispiel in so einer Meditation kennenzulernen.
Es hat auf jeden Fall erstmal das Ego zersprengt und alles in Frage gestellt, was man bisher dachte, dass man wäre. Und dadurch ist, hat sich auch unsere Beziehung extrem verändert. Wir waren zu dem Zeitpunkt dann ungefähr so 3 Jahre zusammen. Und waren so tief da drin, dass wir überzeugt waren, dass wirkliche Liebe bedingungslos ist. Und wenn man jemanden wirklich liebt, dass man den anderen aus Liebe auch freigibt. Also, dass man den anderen in seiner Entwicklung fördert. Ganz egal, was es dann eben ist, was der andere braucht. Und zu dem Zeitpunkt
zum Beispiel Polyamorie dann oder Polygamie oder sowas.
Ja, genau, das kam dann. Also
okay,
ich war an dem Zeitpunkt schon eigentlich so weit, ich hätte den Mann geheiratet und Kinder bekommen und bei ihm, er war einfach noch nicht so weit. Das musste man dann einfach auch lernen zu akzeptieren und zu verstehen, dass man auch als Paar, dass es 2 Individuen sind mit eigenen Wegen und eigenen Zeiten. Und er war in einer ganz anderen Zeit und für ihn wurde klar, dass er sich erstmal ganz frei machen muss. Und feste Beziehung war für ihn eher beengend und er musste sich nochmal, also trotz, dass er hat immer gesagt, ich bin die Frau seines Lebens, aber trotzdem hat er sich dann plötzlich in andere Frauen verliebt und ich habe eben, weil ich in diesem Prozess mit ihm war, das für richtig gehalten, ihn freizugeben. Mhm. Und das zu akzeptieren, so schwer das auch war, das war extrem schwer für mich. Ich habe darunter sehr gelitten. Aber für mich war das der einzig richtige Weg in dem Moment. Es wäre für mich nie in Frage gekommen, ihm irgendwas zu verbieten, oder weil, naja, es war eben sein Weg und er brauchte das nun mal. Und deshalb habe ich das zugelassen. Wir haben versucht, über ein paar Jahre tatsächlich offene Beziehungen zu führen, und das hat aber alles nicht wirklich funktioniert.
Sagen, wenn sie dich jetzt sehen könnten, das war es nicht,
und das ging dann auch einfach so, was auch eigentlich klar war, wenn man sich in jemanden verliebt, dann will man mit dem auch ganz innig sein, und also so hat er dann auch wirklich in den, ich glaube es waren 3 Jahre, die das bei uns so ging, diese Suchen- und Finden-Phase, er hat dann ganz feste Beziehungen auch gehabt, und ich habe dann auch komplett losgelassen, weil es mir auch einfach zu weh getan hat. Trotzdem sind wir auf eine gewisse Weise immer verbunden geblieben, weil ich habe das, wie gesagt, ich habe immer, also er hätte das nie getan, wenn ich nicht gesagt hätte, mach das, das ist dein Weg. Wenn dein Herz dich dahin ruft, musst du dahin gehen. Und genau, und
du hast dich irgendwann ganz abgegrenzt und hast ja dann auch dein erstes eigenes Yoga-Studio in Köln eröffnet.
Na, so schnell ging es nicht. Also erstmal bin ich echt tief gefallen und bin an diesem Schmerz, den ich wirklich erlitten habe, dann mir hat das unglaublich wehgetan. Also mein Kopf hat immer gesagt, das ist der Weg, irgendwann wirst du so stark sein und so leben können. Für mich war das wirklich der einzige mögliche und richtige Weg, so eine Beziehung zu leben. Aber mein Innerstes
hat gesagt, geht nicht.
Hat es eigentlich überhaupt nicht gekonnt oder gewollt. Und darauf habe ich nicht gehört. Ich habe gedacht, ich würde irgendwann so stark sein, dass das funktioniert. Ich muss da jetzt einmal durch und irgendwann geht das. Ja. Bin dann ganz schwer magersüchtig geworden und war irgendwann wirklich nur noch Haut und Knochen und habe einfach, weil ich habe nur noch geraucht und getrunken, also jetzt nicht so extrem, aber das hat mir gut getan, weil es hat irgendwie den Schmerz betäubt, hat mich abgelenkt, und irgendwie bin ich dann durch, naja, Zufall, weiß ich nicht, ob es Schicksal war, ich glaube eher Schicksal, an einen Bekannten gekommen, der gerade aus Lanzarote zurückkam, wo er in einer Community war, wo er eine ganzheitliche Massageausbildung gemacht hat. Und er hat mir von diesem Leiter erzählt, wie toll er wäre, und das wäre irgendwie ein erleuchteter Meister und er hätte so viel von ihm gelernt. Und er war völlig hin und weg, und irgendwie hat meine innere Stimme gesagt, genau das will ich auch. Und zufällig gab es die nächste Ausbildung ein paar Wochen später, und ich habe Hals über Kopf, habe ich das gebucht und bin nach Lanzarote geflogen. Vielleicht kann ich hier noch erwähnen, dass ich zu dem Zeitpunkt, also mein alter Job war eigentlich Hair- und Make-up-Artist, also wo es nur um die äußere Schönheit ging in der Mode- und Werbebranche. Und ich war da schon ziemlich unglücklich, weil ich mich eben innerlich schon auf diese spirituelle Suche gemacht habe und beruflich so ganz anders aufgestellt war. Und das passte irgendwie alles schon nicht mehr zusammen. Und ich war ziemlich unglücklich. Naja, und so bin ich dann nach Lanzarote gekommen. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, denn ich hatte tatsächlich von Anfang an eine ganz spezielle Verbindung zu diesem Leiter des Ganzen. Ich habe ihn immer lange Zeit meinen Guru genannt, weil Guru eigentlich nichts anderes bedeutet als eine, naja, weise Person, von der man lernt. Oder erleuchteter Meister. Auch Erleuchtung klingt immer so übertrieben, aber ich finde, Erleuchtung ist eigentlich gar nicht so abwegig. Jedenfalls nenne ich ihn jetzt mal meinen Guru. Ja, ich hatte nach diesem ganzen Ausbildungsprogramm, in der Ausbildung ging es schon darum, die war so ein bisschen nach den Grundlagen der traditionellen chinesischen Medizin aufgestellt, sprich den Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele verstehen, was für mich super spannend war. Mhm. Und ich auch vorher immer schon wieder gemerkt habe, dass ich, wenn ich Menschen berühre, dass da was passiert. Und ich war ganz neugierig darauf, da mehr drüber zu lernen. In so einer Massage, in so einer ganzheitlichen Sicht. Und nach dem Programm abends, ich war da 6 Wochen am Stück, habe ich mich jeden Abend mit meinem Guru getroffen und bis spät in die Nacht da gesessen und nur geredet. Mhm. Und das war, als ob er mein Innerstes erkennt, ohne dass ich was sagen muss, und alles in mein Bewusstsein holt. Und das, als ob sich mein Kopf öffnet und irgendwie die Weisheit und die Wahrheit vor allem sich über mir ergießt. Das war, ich kann es nicht anders.
Wer hat dir die Antworten gegeben, die du dir vielleicht so in dem ganzen Rausch oder den Sonntagmorgen, wenn du da lagst, vielleicht, die du dir selber gestellt hast?
Ja. Aha. Das war unfassbar. Also ich habe, sagen wir mal, genau da zu meiner Spiritualität gefunden und auf diesem Weg und habe die Zusammenhänge des Großen und Ganzen erkannt und vor allem auch mich selbst. Nicht nur das Schöne, sondern auch die ganzen Tiefen, die man so hat und die ganzen Dinge, die man so verdrängt. Das war wirklich, es ist alles nach oben gekommen und alles wurde mir bewusst und klar. Und das war wie so eine tiefe innere Reinigung.
Es ist interessant, du hast mir vorhin erzählt von deiner jetzigen Mentorin Erika Jago und dass du da auch die Möglichkeit jetzt hattest, Einzelstunden zu nehmen und hast ja auch gesagt, dass es da auch darum ging, dass sie an einem Punkt dich wieder in die Dunkelheit reingeführt hat, so um halt noch mehr Licht ins Leben zu holen. Gibt es natürlich auf der anderen Seite die Dunkelheit, und was würdest du zum Beispiel an der Stelle Frauen raten, die vielleicht selber ihre Mechanismen schon durchschaut haben, wie sie sich ablenken, um nicht tiefer in die Wahrheit zu gehen, und gleichzeitig, wie sie sich vielleicht auch ihren Schattenseiten stellen, den Seiten, die man halt eben nicht so gerne an sich hat oder die man nicht gerne sehen möchte.
Also, heute würde ich sagen, dass, was ich auch mit meinen Schülern mache auf meinen Retreats, ist das Schreiben. Oder das Journaling, wenn du es so nennen willst, das tägliche Schreiben, insbesondere sich selbst zu befragen, ist ganz spannend. Mhm. Sprich, intuitives Schreiben. Ich gebe meinen Schülern Fragen mit zu gewissen Themen, aber was auch ganz toll ist, was auch Erika Jago gerne macht, ist, sie gibt dir 10 Minuten Zeit und du schreibst Fragen, die einfach so spontan aus deiner Intuition kommen. Und du schreibst.
Die du dir selber sozusagen stellst.
Die du dir selber stellst, genau. Und da kommen ganz interessante Fragen raus, denn meistens sind das wirklich die Fragen, die aus deinem Unterbewusstsein aufpoppen und die wirklich da.
Was waren da Fragen, wenn du das teilen möchtest? Oder vielleicht eine Frage, die für dich so plötzlich in diesen 10 Minuten kam, wo du dachtest, wow, was ist das eigentlich für eine Frage? Ja. Und jetzt muss ich mich mit der konfrontieren. Hast du da ein, zwei, die damals so in dir entstanden sind, an dich selbst?
Ich glaube, das erste Mal habe ich das mit ihr gemacht, auf ihrem Workshop vor 3 Jahren. Und da habe ich mich komplett verloren in der Zeit. Und habe wieder irgendeinen blöden Nebenjob gemacht und habe mich einfach nicht getraut, so richtig 100% wieder in meinen Potenzial zu kommen und meinen Yoga-Weg weiter zu verfolgen. Also es war wieder so ein Einbruch.
So eine Ablenkung.
So eine Ablenkung, ja. Und auch genau, also das nicht Angst, wirklich an mich glauben, genau. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen das Vertrauen wieder verloren in meinen Weg. Und naja, man beginnt zu schreiben und es sind erstmal völlig profane Fragen, ganz blöde Fragen, weil man muss ja schreiben. Yeah. Und du schreibst erstmal wirklich, ne? Und dann auf einmal geht's tiefer und naja, das, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es kamen dann ganz viele Fragen auf, die, wie zum Beispiel, warum mache ich eigentlich nicht das, was mich glücklich macht? Und Ja, und wenn du dann später dir Zeit nimmst, um diese ganzen Fragen auch mal zu beantworten und nicht nur mit einem Satz, sondern immer noch mal tiefer zu gehen, zu fragen, warum und warum und warum, das ist wirklich sehr spannend. Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich sehr, sehr wichtig und elementar, dass man Menschen in seinem Leben hat, die einen auch spiegeln können, ohne Angst zu haben, dass sie dich verletzen. Mhm. Die dir auch mal ganz klar den Spiegel vors Gesicht halten können.
Was denkst du denn grundsätzlich, mal unabhängig davon, welcher Partner in unserem Leben ist oder welche Freunde, wie wichtig denn ein Mentor oder eine Mentorin ist? Also du hast vorhin gesagt, jetzt zum Beispiel bei der Massageausbildung war es eine Art Guru, heute hast du eine Mentorin, die auch im Yoga und auch im künstlerischen Bereich tätig ist. Aber wie wichtig ist so ein Mentor? Weil der spiegelt einen ja in Phasen auch immer wieder. Oder sagt Dinge, die wir jetzt gerade nicht unbedingt hören möchten.
Ich glaube, das Wort Mentor sollte man gar nicht so... Also Mentoren können alle möglichen Menschen sein. Es kann auch mal der Chef auf der Arbeit sein oder einfach die Mutter oder...
Stimmt, ja.
Der Kioskverkäufer, der dich gerade in dem Moment so gut spiegelt. Wenn du schon zum fünften Mal in der Woche deine Ben & Jerry's Eispackung abends holen gehst und sagst, ah ja, gesundes Leben. Nein, also ich finde, das ist gar nicht... Und ich glaube vor allem, dass solche besonderen Mentoren, wenn du so willst, auch dann in dein Leben treten, wenn du sie wirklich brauchst. Und man kann da auch nicht gezielt nachsuchen. Also das finde ich eher schwer, denn umso mehr Erwartungen du schon von vornherein an irgendeine Person hast, desto weniger kommt vielleicht hinterher dabei raus. Ich weiß es nicht. Bei mir war es dieser eine damals. Und ich bin auch noch in Kontakt geblieben, als ich zurückkam von Lanzarote. Wir haben hin und wieder telefoniert und er hat mir so ein bisschen Guidance gegeben auf meinem Weg und das war gut, aber irgendwann merke ich auch, ich muss mich davon lösen. Ich war nochmal da ein Jahr später, nochmal alleine und habe schon gemerkt, okay, irgendwie, ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen. Denn naja, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht zu sehr auf die anderen hört und sich abhängig macht.
Dass dann wieder die innere Stimme tatsächlich diejenige ist, die führend ist und nicht die Stimme der anderen.
Ja.
Ich möchte auf ein weiteres großes Thema mit dir eingehen, bevor wir zurückkommen zu dem, was du heute machst, weil es ja auch sehr lebensbestimmend ist und ich mir vorstellen kann, dass die ein oder andere Frau da draußen mit sowas vielleicht konfrontiert ist. Also erstmal das Thema Krankheiten, so insgesamt auch der Umgang mit Krankheiten, wenn jetzt, was weiß ich, das können kleinere Sachen sein, wie irgendwas an der Haut oder halt auch wirklich innere Geschichten. Du hast vor langer Zeit einen alternativen Weg gewählt und hast dich eigentlich komplett von der Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs geheilt.
Richtig.
Und hast vorhin auch erzählt, dass du auch etwas hattest, wo es hieß, man weiß nicht, wie es da weitergeht und du auch intuitiv diesen Gedanken hattest, wäre schön, ist es möglich, durch ein Baby, ist die Kaffeemaschine, durch ein Baby sich davon zu heilen und letzten Endes kam die Antwort ja und du bist heute schwanger. Natürlich, so einfach sind die Sachen alle nicht, aber am Ende hast du eine innere Stimme, die sehr, sehr ausgeprägt ist. Zurück zu dem Zeitpunkt, wo du damals diagnostiziert wurdest. Wie war das für dich und wie kam es dazu, dass du dich für einen alternativen Weg entschieden hast?
Da kann ich ganz gut anknüpfen an der Story von meiner spirituellen Suche und Lanzarote. Denn, wie schon gesagt, war das die Zeit, wo ich in der Trennung war mit Frederik und es mir richtig, richtig schlecht ging. Ich habe dann auch eine Therapie begonnen zu dem Zeitpunkt, also ein bisschen später, weil ich merkte, ich komme damit nicht zurecht. Das war für mich ein schlimmerer Verlust, als meinen Vater zu verlieren in jungen Jahren. Ich bin darin innerlich einfach zerbrochen. Und ziemlich zeitgleich habe ich dann die Diagnose von meiner Ärztin bekommen, dass ich diese Zellveränderungen am Muttermund habe. Und die war schon ziemlich fortgeschritten zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es war erstmal 2 Stufen vorm Krebs und dann später auch nur noch eine. Und also es war eigentlich Zeit, um eine Operation durchzuführen. Und die Ärzte machen das eigentlich, naja,
sehr schnell.
Sehr schnell. Das ist gang und gäbe. Und das hieß auch, ja, ach, das ist eine Routineoperation, so viele Frauen. Und sollte halt dann ein Stück vom Gebärmutterhals entfernt werden, wo diese Zellveränderung ist. Und für mich war das die absolute Horrorvorstellung. Vor allem, weil ich nun ja die Ausbildung in ganzheitlicher Medizin hatte. Also diese Ausbildung auf Lanzarote und das Verständnis dafür. Denn die ganzheitliche Medizin setzt ja immer beim Ursprung des Problems an. Die guckt ja erstmal hin, warum ist das eigentlich da? Und geht dann dahin, um zu heilen. Mhm. Genau den Auslöser, warum die Krankheit überhaupt entsteht. Wohingegen die westliche Medizin das Problem da behebt, wo es ist, eben abschneidet oder Medikamente gibt oder so. Und deshalb stand das so entgegen von meiner Vorstellung von Heilung. Und ich habe schon der Ärztin gesagt, ja, aber die Zellen können sich doch zurückentwickeln. Mhm. Das kann doch wieder gesunden. Und sie sagte, nein, das ist auf gar keinen Fall. Also das muss operiert werden und das muss weg, sonst sterben sie an Krebs. Und das war für mich natürlich heftig. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 24. Und habe mich auch informiert. Und ich habe einfach ein ganz besonders sensibles und intensives Verhältnis zu meinem Körper und insbesondere auch mein Unterleib und die Weiblichkeit. Und die Vorstellung, mich da operieren zu lassen, war der absolute Horror und kam überhaupt nicht in Frage für mich. Und dann habe ich mich auf den ganzheitlichen Weg der Heilung gemacht. Die Ärztin habe ich gewechselt. Ich bin zu einer anderen gegangen, die ein bisschen mehr Verständnis hatte für mich. Mhm. Vor allem für mich als Individuum, denn jede Frau ist ja auch nun mal anders. Ja. Auch das ist nicht leicht, da einen Arzt zu finden, der so denkt. Und die Ärztin, die ich dann hatte, hat mir dann 6 Wochen Zeit gegeben. Die hat gesagt, okay, machen Sie mal Ihre Alternativtherapie und nach 6 Wochen gehen Sie bitte zu dem Spezialisten. Und wenn der diagnostiziert, dass es immer noch auf der Stufe ist oder vielleicht sogar schon schlimmer, dann müssen wir operieren. Und habe ich mich darauf eingelassen und habe gesagt, okay. Und dann habe ich,
Was hast du in diesen 6 Wochen gemacht?
Ziemlich viel. Zu der Zeit hatte ich schon mein Yoga-Studio in Köln. Ich habe mich komplett rausgenommen. Ich habe mich vertreten lassen, damit ich mich ganz auf mich selbst besinnen kann. Ich habe mich mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt, denn in der ganzheitlichen Medizin kannst du jeden Körperteil auch mit deiner Seele verbinden, mit deinem psychischen. Und der Gebärmutterhals steht für die Abgrenzung zwischen außen und deinem Innersten, deiner Weiblichkeit und deiner Sexualität. Und eigentlich lag auf der Hand, was das Thema in meinem Leben ist, denn das Thema mit Frederik, mit meiner Beziehung, ich habe überhaupt keine Grenzen mehr gehabt.
Warst du im Außen bei ihm und dem, was er will?
Ich habe alles zugelassen. Ja. Ich habe allen Schmerz in meine Gebärmutter hineingelassen, wenn du so willst. Und im Prinzip war mir schon klar, okay, da liegt eigentlich die Heilung. Mhm. Ich habe dann Akupunktur und chinesische Tees. Ich habe eine Behandlung bei einer TCM-Ärztin einfach gemacht. Ich war bei einem Heiler und habe mir regelmäßig Heilenergie geben lassen.
Tänze hast du auch gemacht, oder?
Ich habe jeden Morgen auf Percussions getanzt, um meine Weiblichkeit und mein Becken
so fluffig zu machen.
Ich habe auch Nahrungsergänzungsmittel und habe mich informiert, was es da alles gibt. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ich war dann in einer ganzheitlichen Krebsklinik in Bonn auch, habe mir so eine Eigenbluttherapie geben lassen mit Sauerstoff angereichert, die Zellerneuerung unterstützt.
Das hast du alles in 6 Wochen gemacht.
Und genau, und in dieser Klinik war eine Schamanin, Ich war auch bei der Schamanin in der Behandlung. Die war auch echt abgefahren, die Behandlung. Also es ist, ich kann glaube ich gar nicht mal alles zusammenfassen, was ich gemacht habe. Ich habe jedenfalls alles gemacht, was möglich war.
Und vor allem, Gänsehaut, muss ich sagen, also wenn du das so erzählst, wow.
Vor allem habe ich mich komplett in meine Weiblichkeit reingegeben und mich mal damit befasst, was ist Weiblichkeit überhaupt, was bedeutet das für mich? Ich meine, bis zu dem
Zeitpunkt... An der Stelle, was würdest du jetzt sagen, was für dich Weiblichkeit bedeutet? Ich meine, der Podcast ist ja letztlich auch das Herz einer Frau. Die Frage zum Schluss wird auch nochmal sein, wobei wir die jetzt vorwegnehmen können, weil ich finde, sie passt jetzt besser. Was bedeutet Weiblichkeit für dich? Weil so für mich ist es so, dass ich manchmal draußen mich bewege, gerade hier in Berlin, und so die Tendenz wahrnehme, dass wir Frauen auch sehr viele männliche Züge adaptiert haben. Also uns das Weiblichsein in der Form gar nicht mehr erlauben. Und deshalb, was ist das, was du für dich unter anderem auch da in diesen 6 Wochen rausgefunden hast? Und jetzt für dich heutiger Stand?
Also ich habe mich vor allem mit den Ursprüngen der Weiblichkeit befasst, weil, wie du auch schon sagst, also es ist, glaube ich, auch echt zu einem gesellschaftlichen Problem geworden, dass wir überhaupt nicht mehr weiblich sein dürfen oder auch gerade die jüngere Generation, wenn ich jetzt Mädels Mitte 20 sehe, die gar nicht mehr wissen, dass oder was Weiblichkeit eigentlich mal bedeutet hat. Wir haben das ja noch so ein bisschen mitbekommen irgendwie, dass die Frau irgendwie mal eine besondere Rolle gespielt hat in der Gesellschaft. Und
das ist ja tatsächlich für die das nicht wissen, dass es auch mal sowas wie ein Matriarchat gab, dass auch mal Frauen letztlich auf eine Art und Weise diejenigen waren, die vorgeherrscht haben.
Und vergöttert wurden. Und
genau.
Naja.
Zeiten, in denen man auch die Tage oder die Zeit einfach der Periode geehrt hat, dass die Gedanken, die Frauen zu der Zeit hatten, essentiell waren für den gesamten Stamm. Heute ist es so, oh, jetzt hat sie wieder ihre Tage.
Genau, darum wollte ich hinaus. Ja. Denn wenn man mal überlegt, wenn man seine Periode bekommt, also die meisten erinnern sich da noch dran, wie dieser Moment war, wie man den erlebt hat und wie die Mutter auch damit umgegangen ist und was deine Mutter dir dann mitgegeben hat. Und es sind die wenigsten, wirklich die wenigsten Frauen, die das als was Schönes, als eine Bereicherung erlebt haben, als etwas Besonderes und irgendwie in einer gewissen Weise auch gefeiert wurden von ihrer Mutter. Es ist eher so, dass man sagt, ach Gott, jetzt hast du das auch an der Backe, jeden Monat Schmerzen und jeden Monat Blut und schlechte Laune und alles nur Negatives damit verbindet.
Mhm.
Und dann...
Das macht ja auch die Schmerzen
wachsen
nachgewiesen größer.
Richtig. Ja. Und dann, genau, und wir wachsen in so einer Gesellschaft auf, wo du funktionieren musst wie ein Mann. Es hat keiner Verständnis dafür, wenn du eben prämenstruell bist. Und ursprünglich wurden sogar Frauen in alten Kulturstämmen, gibt es auch immer noch, während dieser Phase als weises Medium befragt. Also sprich, was man in dieser Zeit, was man heute als PMS, als prämenstruelles Syndrom abtut und ach ja, bist du wieder ein bisschen emotional, ja, ja. Und man wird nicht ernst genommen. Ganz im Gegenteil war das eigentlich mal so, weil man in dieser Zeit ganz besonders nah mit seiner Intuition ist, dass die innere Stimme so laut spricht und auch eine gewisse Art von Hellsichtigkeit da ist. Das sind alles Eigenschaften, die uns innewohnen, die uns angeboren sind als Frauen. Und zwar, die in jeder Frau als Potenzial liegen.
Was ich spannend finde, ich habe einen Artikel gelesen, das war eine Firma in England tatsächlich, die ein Experiment gewagt hat über 2 Jahre, dass sie den Frauen, also den weiblichen Mitarbeitern erlaubt hat, während ihrer Periode zu Hause zu bleiben. Und man hat gemerkt, dass die Frauen nicht deshalb weniger arbeiten, im Gegenteil, die waren danach produktiver und konnten die Arbeit, die sie normalerweise über den Monat gemacht haben, in dieser kürzer gefassten Zeit nachholen, wurden aber gleich bezahlt wie die Männer.
Ja.
Das finde ich signifikant, weil es ist ja so, dass wir auch einen totalen Leistungsabfall einfach haben. Wir sind dann müde und man möchte dann einfach auch sich isolieren so ein bisschen.
Und früher wurden die Frauen von der Arbeit dann entlastet und eben auch in solchen Kulturen, die es noch selten gibt, wird es so gemacht. Und die Frauen werden befreit von der Arbeit in der Zeit. Die dürfen sich in Schwitzhütten zurückziehen und sich ein bisschen das Wellness-Paket geben in der Zeit. Ja, und so war das ursprünglich. Und das ist halt komplett verloren gegangen. Und man schämt sich für das Blut, man schämt sich für den geschwollenen Bauch, den man hat, oder auch das Wasser, was sich im Körper ansammelt. Ist ja auch bei jedem anders. Aber man hat überhaupt kein positives Verständnis mehr dafür. Wir wollen alle perfekt aussehen. Und die Frau von heute will, vor allem auch perfekt in die Rolle des Mannes passen. Und ich meine, letzten Endes hat die Emanzipierung sehr viel Gutes gehabt, aber sie ist irgendwie inzwischen, finde ich, das so ein bisschen über den Punkt hinaus, weil wir dadurch so weit auch weggekommen sind von unserer Weiblichkeit. Natürlich ist das alles ganz wichtig und die Gleichberechtigung und alles, ich stelle das überhaupt nicht in Frage, aber wenn man sich mal umschaut, wie extrem verkopft die Frauen sind, ich bekomme das auf meinen Retreats mit, kaum noch eine Frau hat eine Verbindung zu ihrer Intuition. Als Frau nur aus dem Kopf das Leben zu lenken, das funktioniert nicht. Und das sehe ich täglich. Mir wird das von so vielen Frauen immer wieder, ich sehe, wie sie verzweifelt eigentlich suchen, aber nicht aus der Intuition, nicht aus dem Herzen raus und nicht aus ihrer Weiblichkeit raus, sondern aus einer Vorstellung heraus. Und es läuft alles nur noch über den Kopf. Und
ich finde es total
spannend. Ist einfach das Männliche. Und das funktioniert nicht. Also das, natürlich sind wir auch absolut in der Lage, großartige Jobs zu machen und sicherlich auch Jobs, die Männer machen, aber dann vielleicht
aber anders.
Eher anders. Ja. Ja, weil ich glaube, das ist ganz wichtig.
Im Moment, glaube ich, versuchen Frauen zu führen wie Männer. Richtig. Weil sich das irgendwie bewährt hat und jetzt machen wir es halt wie die Männer.
Und es funktioniert einfach nicht, denn das liegt in uns, das ist unser archaisches, unser das können wir nicht verändern und das liegt mir unglaublich am Herzen, das zu vermitteln, das wieder da wieder hinzukommen und diese ganzen Eigenschaften, die wir als Frau haben, wieder als etwas Positives, als unseren inneren Reichtum anzusehen und wieder Spaß dran haben, eine Frau zu sein und das alles an uns auch lieben zu lernen.
Jetzt erzählen können, das ist total schön.
Ja.
Das heißt, du bist zum Arzt und was ist dann rausgekommen nach diesen 6 Wochen?
Ja, nee, einen Part habe ich vergessen. Ich war nämlich auch in dieser Psychotherapie in der Zeit. Das war echt ein cooler Psychologe, der selber damals bei Osho war, in der 68, glaube ich, und der meinte, ach Iris, ganz ehrlich, wir haben alle versucht, hier freie Liebe und so, 68er. Ich kann dir eins sagen, es hat nicht funktioniert. Und er meinte, also er hat mir klar gemacht letzten Endes,
dass es okay ist.
Ich auch auf meine Intuition und auf meine Gefühle achten muss und dass das tatsächlich genauso echt und genauso ich bin, wie dieser tolle Gedanke, dass das mein Weg ist und dass das irgendwann funktioniert. Und er meinte, das ist aber auch nur ein Gedanke, das ist dein Kopf. Und auch zum Thema Weiblichkeit.
Was für ein toller Psychologe.
Ja. Und ich habe einfach tief im Inneren kapiert, okay, das ist die Wahrheit. Das, was ich spüre, das, was mich innerlich kaputt macht, das, was dieser ewige Schmerz, den ich über so viele, das waren fast 3 Jahre, erlitten habe und was ich zugelassen habe, gegen mein Inneres und gegen meine innere Stimme, das hat mich krank gemacht.
Mhm.
Und letztlich lag da für mich auch der Schlüssel zur Lösung. Und ich habe daraufhin meinen Freund vor die Wahl gestellt. Ich habe mich zum ersten Mal getraut, ohne diese Verlustangst, ihn für immer verlieren zu können, zu sagen, okay, du musst dich jetzt entscheiden. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich bin kurz vorm Krebs, ich bin es funktioniert nicht. Das bin ich. das ist meine Wahrheit. Du musst dich jetzt entscheiden. Also entweder ich und eine richtige Beziehung oder wir müssen das beenden. Ja, und ich glaube, das war letztlich der größte Teil für die Heilung. Und wenn all diese Maßnahmen, die ich da gemacht habe, nur dazu geführt haben, dass ich mir selbst näher komme und eben auf mein Herz und mein Innerstes höre. Es hat funktioniert. Ich bin dann zum Arzt und ich war 3 Stufen runter nach 6 Wochen. 3 Stufen. Der Arzt hat mich gefragt, warum ich denn überhaupt da wäre. Es hat funktioniert, ja. Und seitdem bin ich wieder gesund.
Und ja, ihr seid heute verheiratet. Ihr bekommt halt einen kleinen Sohnemann. Und du machst Reisen. Reisen zu dir selbst, was ja jetzt zum ersten Mal verstehe ich so ich selber irgendwie, warum es zu dir selbst ist, weil im Grunde genommen ist es ja auch das, was du quasi selber so erlebt hast mit deiner Geschichte, passt auch dieses Reisen zu dir selbst. So was ist da im Inneren wirklich. Mhm. Wie kam es dann dazu, dass du jetzt tatsächlich seit diesem Jahr jetzt auch wirklich ganz sagst, ich mache diese Reisen und das ist mein Name und das ist für Frauen, für Menschen, die sich halt selber innerlich besser kennenlernen möchten.
Ja, das war auch eine Reise, ne? Alles hat dazu irgendwie geführt. Also, ich hatte damals ja das Yoga-Studio in Köln. Das war ganz toll. Hat auch funktioniert. Dann kam die Geschichte mit Frederik und der hat sich dann ja tatsächlich für uns entschieden und mir einen Heiratsantrag gemacht. Und er war zu der Zeitpunkt dann schon weg in Heilbronn. Dann bin ich ein Jahr später, habe ich mein Yoga-Studio verkauft, habe wirklich alles aufgegeben, mein Studio, meine Heimat und alles. Und bin meinem Herzen gefolgt, weil ich wusste, das ist jetzt der Weg. Ich will diese Liebe, diese Beziehung leben und alles andere ergibt sich. Habe total auf meine Intuition vertraut. Ja, und dann war ich 2 Jahre in Heilbronn, hat irgendwie gar nicht so wirklich funktioniert, weil Heilbronn ist halt Heilbronn. Also weder Yoga noch in meinem alten Job. Ich konnte da nur jobben. Dann sind wir nach Berlin 2 Jahre später und auch da musste ich ja wieder irgendwie neu anfangen. Es war gar nicht leicht. Berlin hat mich erstmal komplett umgehauen.
Berlin ist hart, finde ich, auf eine Art und Weise.
Berlin ist so hart.
Nimmt es, packt dich, du liebst es oder du hast es und dann packt es dich und schüttelt dich erstmal durch.
Ja, und dann wird es so eine Hassliebe.
Ja, dann wird es eine Hassliebe. Ja,
da kommst du nicht mehr raus. Ja, ich habe dann wieder versucht, in meinen alten Job reinzukommen. Also ich war so ein bisschen raus. Ich war raus aus meiner Intuition. Ich habe irgendwie nicht mehr so vertraut, weil ich musste irgendwie ständig wieder neu anfangen und ich wusste nicht mehr so recht, wo mein Weg ist und wo ich hin soll und hatte auch irgendwie selbst Zweifel, dass ich nicht mehr als Yogalehrerin arbeiten kann, weil ich ja schon 2 Jahre raus war und habe mich an den anderen großen, tollen Lehrern und Studios gemessen und habe mich, ich meine, kein Schwein kannte mich, ich musste neu anfangen. Und ich hatte irgendwie das Selbstbewusstsein nicht und nicht mehr dieses Gefühl, alles fließt. Naja, jedenfalls habe ich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe in Yoga-Studios gejobbt, habe Massagen im 5-Sterne-Spa gegeben, habe alle möglichen Nebenjobs immer wieder gehabt, die mich immer im Wasser gehalten haben. Und und irgendwann habe ich gedacht, ich muss wieder Yoga-Reisen machen, weil ich das damals ja schon mit meinem Yoga-Studio begonnen hatte. Ich finde einfach, dass auf Yoga-Retreats, das ist einfach ein unglaublich intensives Paket. Also es ist anders, als wenn jemand in deine Yoga-Studio kommt und für 90 Minuten bleibt und dann wieder geht. Ich habe entdeckt, als ich damit wieder angefangen habe, vor, ich glaube, 4 Jahren, habe ich die erste Yoga-Reise von Berlin aus geplant. Habe ich gemerkt, okay, das ist zum einen eine unglaublich kreative Arbeit, denn allein die Idee zu haben, ein Konzept zu erstellen, Dann ist ganz viel Organisatorisches mit dabei und das Reisen, was ich liebe, die Nähe mit den Menschen, die ich liebe und insbesondere eben dann das Yoga an die Menschen weiterzugeben, beziehungsweise die Menschen in ihrem Herzen zu berühren und sie selbst auf die Reise zu sich selbst zu bringen. Ich habe herausgefunden, dass das alles Stärken von mir sind. Und auch wenn ich anfangs nie so wirklich an mich geglaubt habe, umso mehr ich mich getraut habe, umso besser ist es auch irgendwie gelaufen. Umso mehr Selbstzweifel ich hatte, umso schlechter ist es gelaufen. Und das, ich hatte immer mal wieder Rückschläge in der Zeit, immer mal wieder riesige Selbstzweifel und Flucht in irgendwelche blöden Nebenjobs, wo ich mich wieder begonnen habe, mich selbst zu verlieren und mich kleiner zu machen, als ich bin. Es ist so ein altes Muster, glaube ich, das in mir steckt.
Weißt du, was ich immer interessant finde an der Stelle? Ich glaube, dass das vielen da draußen so geht, dass wenn wir wirklich so ein heartfelt Call haben, also irgendwas, was wo wir merken, so, da ist Resonanz da, das wollen wir unbedingt, dass diese Verführung, dass man sich so, wie du es gesagt hast, in Nebenjobs oder in Ablenkung oder in andere ganz wichtige Dinge, ich bin ja so ein Mensch, ich stürze mich gerne in Dramen, einfach um auch so ein bisschen Energie abzuspeisen, weil das wirklich eine Sache ist, wenn es von Herzen kommt, dass da einfach, da ist so viel Liebe, da ist so viel Leidenschaft drin, da ist so viel vom eigenen Herzen drin, dass natürlich der Moment, wo es nicht klappt, viel, viel schmerzhafter ist, als jetzt bei einem Nebenjob, wo dir jemand sagt, ja, Entschuldigung, wir nehmen sie halt nicht. Da kannst du sagen, naja, gut. Ja. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil wenn du da dann reingehst und dann merkst, vielleicht kommt Kritik oder so, dann tut es weh erstmal. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, je mehr man dann Energie reinsteckt und zu dem steht, was man da gerade aufgebaut hat, sei es jetzt eine Reise oder irgendwas anderes, jetzt im Falle von euch Frauen da draußen, dass dann plötzlich die Resonanz viel, viel positiver wird, als wenn man das so halbherzig macht und so ab und zu mal mit dem großen C reintaucht.
Ich glaube, ein guter Spruch ist, in unserer Angst liegt unser größtes Potenzial. Und der ist einfach sowas von wahr. Und naja, es lohnt sich einfach immer wieder genau in die Angst reinzugehen. Genau da sitzt es nämlich und da können wir uns selbst verwirklichen und erblühen und erstrahlen in unserem ganzen Potenzial.
Da du meine Abschlussfragen tatsächlich größtenteils schon beantwortet hast und ich den Spruch in unserer Angst liegt unser größtes Potenzial auch wunderschön finde, so als Abschluss einfach zu sehen, so ja, guck da hin und wenn du selber dich nicht traust, dann frag jemanden oder lass denjenigen in dein Leben kommen, der mit dir den Weg geht, in diese Angst, in diese Dunkelheit. Und dann kommt auch Licht oder Heilung in deinem Falle jetzt. Ich hoffe, liebe Iris, dass wir irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, auch was zusammen zu machen. Sage ich jetzt einfach mal offiziell, weil ich fände es einfach unglaublich schön, mit dir was zu machen. Jedenfalls würde ich gerne noch eine, doch, ich habe zwei Abschlussfragen. Die eine Abschlussfrage ist, gibt es ein Buch, nur eins, was du jetzt im Moment empfehlen könntest?
Ja, definitiv.
Du hast viele, aber so dieses...
Also was mich gerade absolut vom Hocker reißt, auf Englisch heißt es, ist aus dem Englischen übersetzt in Die Wolfsfrau. Mhm. Originaltitel Women Who Run With The Wolves. Mhm. Das auf die wilde Instinktnatur der Frau in uns, die in uns allen steckt, eingeht. Das ist ein unglaublich tolles Buch. Würde ich allen empfehlen.
Schreibe ich runter in die Shownotes. Dann ich gucke da nochmal,
wie die sich mit ihrer Weiblichkeit auseinandersetzen und da mal gerne ein bisschen tiefer gehen würden und sich darin selbst entdecken möchten. Das ist wirklich ganz toll.
Und ein einziger Satz. Was bedeutet Frau sein für dich?
Ein Satz.
Die Essenz.
Meinem Herzen zu folgen.
Mhm. Schön. Iris, ich werde deine Seite, also wenn dich die Frauen kontaktieren wollen, hast du denn noch Retreat-Plätze frei jetzt, bevor dein Sohnemann das Licht der Welt erblickt?
Definitiv. Ich habe jetzt im August ein Retreat. Das ist fast voll. Wer da noch spontan mit will, am besten direkt schreiben. Und dann gibt es noch 2 im September und 1 im Oktober.
Genau, also Reise zu dir selbst. Ich packe die E-Mail-Adresse rein, die Internetadresse rein, dann können sie dich dann über die Seite kontaktieren.
Gerne.
Gibt es noch
genau. Und für nächstes Jahr ganz besonders, weil ich gerade auch nochmal in der Schwangerschaft noch tiefer ins Thema Weiblichkeit eintauchen darf, werde ich nächstes Jahr ganz spezielle Retreats, insbesondere für die Frau in Sachen Weiblichkeit veranstalten. Und,
schön.
Ja.
Schön. Dann, also ich bin gespannt, was alles noch kommt. Und danke dir erstmal für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit. Und ja, und auch für diese wundervollen Worte zum Thema Weiblichkeit, die, glaube ich, jede Frau auch bedenken darf, wenn sie sich versucht, in irgendwas reinzudrücken. Dass eigentlich Weiblichkeit genau das Gegenteil davon ist. genau, Dankeschön.
Ich danke dir.
Ciao, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dass dir der Podcast, die Folge gefallen hat. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann unter www.kimjasmin.com/podcast. In den Shownotes findest du alle weiteren Informationen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir einen wunderschönen Tag.